So, hier, naja. Ja, wir sind Teilnehmer von Jugend Hackt und wollen unsere dort entstandenen Projekte vorstellen, aber erstmal sagen, was ist Jugend Hackt überhaupt allgemein so? Genau. Jugend Hackt ist ein Förderprogramm für junge, programmierbegeisterte Menschen, weil es oft in der Schule und Freizeit keine Möglichkeit gibt, das so wirklich auszuleben, und das richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 18 und insbesondere auch Mädchen, was immer sehr wichtig ist. Und genau, das Jugend Hackt gibt es seit 2013 und mit immer mehr Teilnehmern. Und letztes Jahr, 2015, gab es erstmals 4 Regionalevents und ein Zentralevent in Berlin mit unterschiedlich vielen Teilnehmern. Die sind in der Karte auch verzeichnet. Und letztes Jahr hat Jugend Hackt den Code Week Award und den Dieter Backe Preis für die Hackathons erhalten. Und damit noch mehr Hackathons für Jugendliche gibt, haben die Jugend Hackt Organisatoren ein Handbuch, wie man so etwas gestalten kann, wie man so einen Hackathon für Jugendliche organisiert, herausgebracht. Da haben wir auch unten am Stand ein Exemplar von liegen, wenn Sie sich das anschauen wollen. Und das gibt es sonst als E-Book unter freier Lizenz auch im Internet, ich glaube auf GitHub. Genau. Und dann noch als kurzer Ausblick, was für dieses Jahr geplant ist bei Jugend Hackt. Es sollen wieder Regional-Events veranstaltet werden und es soll auch wieder ein Hauptevent in Berlin geben, und es soll mehr der Fokus auch darauf liegen, Anfänger, sprich Leute, die jetzt noch nicht so programmieren können, auch wenn darauf Wert gelegt wird, dass man nicht wirklich viel programmieren können muss, um jetzt teilzunehmen, aber dass noch mehr Anfänger und Einsteiger auch eingebunden werden. Genau. Und bei den einzelnen Events gab es immer Themenschwerpunkte, und einer der Themenschwerpunkte dieses Jahr war Refugees Welcome, und dazu haben wir auch gleich das erste Projekt, Germany Says Welcome.
Okay, also hallo, ich bin Anna und vom Projekt Germany Says Welcome. Und ja, wer ist Germany Says Welcome? Also wir sind eigentlich ein Team von so circa 10 Jugendlichen zwischen 14 und 18, sorry. Und inzwischen werden wir auch vom Land NRW gefördert. Und ja, die unterstützen uns da besonders mit den Datensätzen für Flüchtlinge. So. Warum sollte man Flüchtlingen gerade mit IT-Projekten helfen? Da gibt es mehrere Gründe für. Und zwar einmal ist es für alle Leute zugänglich. Das heißt, man braucht eigentlich nur einen Internetzugang, um auf diese Hilfeleistung zugreifen zu können. Es ist für möglichst viele Leute zugänglich. Dann ist es einfach. Ein Smartphone kann eigentlich so ziemlich jeder bedienen, und wie gesagt, man braucht nur einen Internetzugang, muss nicht irgendwo hinlaufen, um sich irgendwas zu besorgen. Dann, genau, es gibt in immer mehr Flüchtlingsheimen auch WLAN. Da muss noch einiges passieren, aber gerade die Freifunk-Community macht da auch echt schon tolle Sachen. Und ja, dadurch, dass es eben da Internetzugang gibt, bietet sich natürlich auch eine IT-Lösung an. So, was wird eigentlich gebraucht für Flüchtlinge? Einmal, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, die auch wirklich verifiziert sind, also nicht irgendwelche Gerüchte, Halbwahrheiten oder so, sondern wirklich ganz klare Informationen. Dann Antworten auf die Fragen, die die Flüchtlinge haben. Also wenn man da so eine Broschüre in die Hand bekommt, dann ist das ein bisschen undynamisch. Da hat man eine Liste von Informationen, die eventuell auch überfordert, und der Flüchtling kann keine Fragen stellen. Und da wollen wir halt auch helfen. Und Kommunikation, das heißt auch Kommunikation mit praktisch dem Land, untereinander, also auch um Kommunikation zu ermöglichen. Also zum Beispiel, da komme ich aber gleich noch zu, haben wir auch ein kleines Phrasebook mit eingebunden, mit einfachen Floskeln, so, wie, wo finde ich einen Arzt oder so, um halt Kommunikation zu ermöglichen. Genau, und wie wir das in Germany's Next Welcome umgesetzt haben, haben wir einmal ein FAQ, da sind nach Themen sortiert, ja, also nach Kategorien sortiert, jeweils Fragen mit den passenden Antworten. Die Datensätze stammen eigentlich so vom Land, also sind das auch wirklich Informationen, die stimmen. Dann haben wir eine Map, auf der die wichtigsten Orte verzeichnet sind. Und ja, genau, also Krankenhäuser, aber auch Ämter, wo man Flüchtlingsantrag stellen kann und so weiter. Und dann haben wir noch ein anderes super tolles Open-Source-Projekt bei uns mit eingebunden, und zwar das Refugee Phrasebook. Also das haben wir nicht selber entwickelt, sondern binden das eben nur ein. Und da sind auch nach Kategorien sortiert eben wichtige Wörter, Sätze und so weiter. Da sieht man jetzt nur Deutsch, Englisch, Arabisch, aber wenn man draufklickt, dann kriegt man, glaube ich, auch noch 46 andere Sprachen. Also es ist wirklich ein super Projekt. Genau, und dann haben wir bei mehreren Hackathons, wo wir waren, zusammen mit Flüchtlingen auch, ein bestimmtes System entwickelt, wie man Flüchtlingen die richtige Informationen geben kann, weil nicht jeder Flüchtling braucht immer die gleiche Information. Also wenn ein Flüchtling gerade in Deutschland ankommt, muss er nicht wissen, wie er eine Wohnung mietet. Da möchte der wissen, keine Ahnung, wo kriege ich einen Arzt, wo kann ich meinen Asylantrag stellen? Und jemand, der schon seit einem halben Jahr da ist, der muss nicht mehr wissen, wie man Essen kauft, sondern möchte vielleicht eben wissen, wie er Arbeit bekommt oder sowas. Deswegen haben wir ein Stufensystem entwickelt. Da ist die erste Stufe logischerweise praktisch die Ankunftsstufe. Also das sind so die ersten paar Tage in Deutschland. Das heißt, da braucht man ja, eben diese medizinische Erstversorgung, ein bisschen zurechtfinden, wie ist es hier eigentlich. Dann gibt es die Stufe 2. Das Warten auf den Asylantrag eigentlich, also bis der durch ist, das dauert ja ein bisschen. Da möchte man vielleicht schon ein bisschen Deutsch lernen, sich ein bisschen genauer hier zurechtfinden, lebt sich schon ein bisschen ein. Und dann die letzte Stufe ist praktisch die Integrationsstufe, das heißt, man ist schon was länger hier, der Asylantrag ist durch, man kann arbeiten, man möchte vielleicht ein Auto kaufen, irgendwie sowas in der Art. Also wenn man wirklich schon hier angekommen ist und dabei ist, sich zu integrieren. Und ja, wie? Dazu wird jetzt der David was sagen.
Genau, ich erzähle mal ein bisschen was über die Technik, die wir genutzt haben, um das alles umzusetzen. Zum ersten Mal haben wir überlegt, wie erreichen wir die Flüchtlinge überhaupt? Zum einen über eine Webseite, die aus Internetcafés oder mal beim Nachbar am Computer aufgerufen werden kann. Zum anderen aber auch über eine App, weil das Smartphone ist mittlerweile zum Fluchtbegleiter geworden. Außerdem, um die Kommunikation mit dem Land zu ermöglichen, haben wir ein Admin-Panel, bei dem das Land die Daten eintragen kann, übersetzen kann, alles relativ benutzerfreundlich, und ein Backend, um dann die Systeme miteinander zu verbinden. Das Backend basiert auf Python, Django und stellt eine REST-API zur Verfügung. Die Webseite basiert auf Flux, einem JavaScript-Framework, zieht die Daten aus dem Backend und stellt sie dar. Die App ist eine normale Android-App, also wir haben uns gedacht, iPhone oder Windows Phone sind relativ wenig verbreitet, deswegen haben wir dann erstmal nur die Android-App entwickelt. Hier sieht man nochmal schön die ersten Schritte, wenn man die App das erste Mal öffnet. Also man soll die Sprache auswählen, den Asylschritt und bekommt dann schon Daten angezeigt, die relevant sind. Zum Beispiel, das sind drei Beispiele, oder das da sind Notrufnummern, so Sachen. Als Admin-Panel haben wir WordPress eingesetzt, weil viele Menschen, die irgendwie schon mal was mit Webseiten machen mussten, kennen WordPress und können es so einigermaßen bedienen. Und da pflegt das Land Nordrhein-Westfalen, das unsere App auch unterstützt, die Daten ein, kann sie dort übersetzen und sie werden dann automatisch übernommen und auf allen Geräten angezeigt.
Ja, genau. Also wir haben natürlich einmal die Website, wo man sich alles nochmal anschauen kann. Sonst kann man uns auch einfach eine Mail an info@germany-sales-welcome.de schreiben. Zeig das jetzt nicht an. Ja, also wir haben auch einen Twitter und einen Facebook-Kanal. Also einfach mal nach Germany Sales Welcome suchen auf Facebook, Twitter und folgen und liken. Dann kriegt ihr immer direkt die Informationen, wie es jetzt mit dem Projekt weitergeht. Und genau.
Bevor die Frage kommt, die App ist fertig entwickelt, aber das Land NRW ist noch Daten am Zusammenstellen, also die ganzen FAQ-Inhalte, die Texte. Und Release wird wahrscheinlich so in wenigen Wochen sein. Also ich schätze mal 2 bis 3 Wochen. Ja.
Ja, wenn es dazu noch Fragen gibt aus dem Publikum, dann bitte. Ich wiederhole nochmal die Frage für den Stream. Die Frage war, ob das nur eine reine Java-App ist.
Also jein, es ist eine Java-App, es ist eine Webseite, also eine Web-App, die am PC oder auch am Smartphone direkt aufgerufen werden kann. Und das zugehörige Backend, wo die Daten rausfallen, wo Daten eingetragen werden können. Ja, wir haben, also die App ist nativ, keine Webview. Das liegt daran, dass die Daten auch offline anständig zur Verfügung stehen müssen und so ein Smartphone, so ein billiges Smartphone dann wenig Speicher, wenig Leistung hat. Da ist dann eine native App zu bauen so die beste Möglichkeit.
Ja. Die Fragen waren, wie viele Leute daran entwickelt haben und wie die sich organisiert haben.
Also wir sind so 10 Leute, das wechselt immer so ein bisschen, weil dann kann der eine, weil er Abi macht oder so Sachen. Wir sind aus ganz Deutschland und einer von uns wohnt sogar in Tel Aviv. Und wir haben dann einmal monatlich ein Treffen in Köln gemacht, wo wir dann alle zusammen ein Wochenende lang entwickelt haben.
Ja, mach ich.
Ja, und zu Hause auch nochmal entwickelt. Das Ganze haben wir dann über GitHub organisiert. Also der gesamte Code ist auch Open Source online. Da kann jeder theoretisch sein eigenes Germany Says Welcome aufbauen, installieren oder helfen, neue Funktionen einbauen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
Gab es noch eine Frage, bitte? Die Frage war, ob, also die Daten kommen ja vom Land NRW, ob man, wenn man das in Sachsen macht, wo man sich da hinwenden muss.
Also theoretisch kann jeder die App aufbauen. Der Source Code steht ja zur Verfügung. Man muss halt nur irgendwie an die Inhalte kommen. Bei NRW hat man den Vorteil, dass die Inhalte sowieso da sind, weil auch Infobroschüren gedruckt werden. Und es stehen viele Übersetzer bereit. Aber theoretisch kann jede Organisation hingehen, sich den Server installieren, eine App in Play Store schmeißen, ist gar kein Problem.
Ja, also wenn man das in Sachsen auch aufbauen wollte, dann wäre es halt am besten, weil es da leider immer noch so landesvariierende Informationen gibt und das alles ein bisschen anders geregelt wird pro Bundesland, müsste man sich wahrscheinlich schon ans Land wenden oder vielleicht erstmal an den Kreis und da mal so nachfragen, aber ich bin mir da relativ sicher, es war bei uns ja auch so, dass das Land praktisch auf uns zugekommen ist und ich denke, da würde es dann keine großen Probleme geben, dass da Datensätze zur Verfügung gestellt werden.
Ja, gibt es sonst noch Fragen? Oder? Schön. Das nächste Projekt ist How to PGP. Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie man das jetzt eigentlich benutzt, dieses PGP, von dem alle reden, dann ist das genau das Projekt für Sie. Genau.
Ja, also mein Projekt ist, wie gesagt, How to PGP. Und mit How to PGP wollten wir eine Anleitung erstellen, eine PGP-Anleitung erstellen, die sich genau auf die Bedürfnisse der Nutzer anpasst und die E-Mail-Verschlüsselung weiter verbreiten soll und die auch die ganze Sache zugänglicher machen soll. Genau. Wir haben das Projekt im Rahmen von JugendHackt Süd entwickelt. Wir waren zu viert, Hans-Peter, Nina, Anton und Fabian. Und ja, wir finden alle, dass Verschlüsselung eine gute Sache ist, haben aber, wie wahrscheinlich jeder, der schon mal PGP eingesetzt hat, gemerkt, dass man vielleicht ein, zwei Kontakte hat, mit denen man ja kommuniziert. Und dass, wenn man das jemand anderen näher bringen will, E-Mail-Verschlüsselung, dass man, sofern man jetzt nicht gegen die Ich habe nichts zu verbergen Mauer stößt, dass es recht komplex ist, die ganze Sache einfach zu erklären. Genau. Deshalb haben wir How2PGP entwickelt. Das ist eine Webseite, die genau dieses Problem lösen soll. Die sieht dann so aus. Und die soll halt sich an den Nutzer und an dem sein System anpassen. Das heißt, manche Leute brauchen halt eher eine sehr detaillierte Anleitung, wo man jeden Klick praktisch erklären muss. Andere Nutzer wollen es halt möglichst schnell haben und wieder andere brauchen, ja, wollen vielleicht auch ein bisschen technisch verstehen, was dahinter steckt. Zum Aufbau, wir haben hier einmal die Startseite, die wir haben uns für eine Website entschieden, weil das einfach von überall her aufrufbar ist und ja, ist auch responsiv und in Deutsch und in Englisch übersetzt. Falls hier jemand eine andere Sprache spricht und uns dabei helfen will, das Ganze zugänglicher zu machen, wären wir da extrem dankbar, weil es einfach nochmal ja, viel mehr Leuten die Möglichkeit gibt, die Website zu benutzen. Genau, ich würde sagen, wir gehen das mal exemplarisch durch. Hier auf der Startseite haben wir einmal die Infografik von der Free Software Foundation, wo nochmal so grob ein Überblick gegeben wird. Und dann fragen wir auf der nächsten Seite, was der Nutzer denn für ein System benutzt. Wir benutzen hier Linux und Thunderbird und benutzen PGP zum ersten Mal. Und hier kann ich jetzt noch aussuchen, ich stehe mit Computern auf Kriegsfuß, ich will schnell zum Ziel oder ich will technisches Verständnis. Wir haben mit Absicht so viele Fragen gemacht. Wir haben auch noch eine Browser, wir haben das Ganze auch noch für den Browser, also für Webmail, eine Anleitung geschrieben. Wir könnten es natürlich auch auslesen, da haben wir uns aber dagegen entschieden, weil ja, man es vielleicht entweder auf einem anderen Gerät machen will, weil man absichtlich einen anderen Client vortäuscht oder ja, wir wollen auch die Daten nicht erfassen oder auslesen. Genau. So, wir wählen jetzt hier schnell zum Ziel und dann wird eben diese Anleitung generiert, mit der, wo halt erklärt wird, wie man sich PGP installieren kann. Genau, die Anleitung, die erste Anleitung kam von der Free Software Foundation, die haben da eine tolle, fertige Anleitung, die haben wir da an dem Wochenende bei JugendHackt für genau eben diesen Pfad also Betriebssystem Thunderbird haben wir dann halt die verwendet, weil wir da nicht Zeit hatten, eine eigene zu schreiben für alle neueren Fälle, die es noch gibt. Wir haben auch Android, wie man vielleicht vorhin gesehen hat, haben wir die Anleitung selber geschrieben. Genau. Hier wechsle ich jetzt hier zurück. Ja, hier sieht man vielleicht noch, für die, die es interessiert, das hier sind hier die Anleitungsteile und aus denen bauen wir das Ganze dann zusammen. Genau, wir haben in Ulm beim Hackathon haben wir das zuerst ein bisschen unschön mit PHP und JavaScript zusammengehackt, sodass es halt funktioniert. Mittlerweile haben wir die Website aber komplett auf JavaScript-only zusammengestellt, weil ein anderer freundlicher Jugendhack-Teilnehmer, der Karl, hat uns dabei geholfen und das Ganze ja in JavaScript-only konvertiert. Das hat halt den Vorteil, dass es schneller ist, dass wir keine Daten vom Nutzer zum Server senden, sondern dass es ja alles halt kleinseitig läuft. Genau. Das ganze Projekt ist, wie man hier sieht, auf GitHub zu finden und ja, wir freuen uns immer über Pull-Requests, gerade so was neue Anleitungen oder Übersetzungen angeht. Genau. Gibt es dazu Fragen?
Vielleicht die Frage, wie ist denn das mit Aktualisierung? Also habt ihr irgendeinen Plan oder eine Idee, wie man das in Zukunft aktuell halten kann? Weil solche Momente im Web ja leider dann irgendwann altern.
Die Frage war, wie es mit Aktualisierung aussieht, also wie das Ganze aktuell gehalten werden soll, ob es dafür einen Plan gibt.
Ja genau, da haben wir uns auch schon Gedanken darüber gemacht. Wir sind gerade noch dabei, das in JavaScript zu konvertieren. Auf der alten Website stand oben, wann es zuletzt aktualisiert wurde. Das haben wir jetzt, wollen wir in den nächsten Wochen, Tagen einbauen, dass es auch auf der neuen Version so ist. Ja, es ist halt das Zeitaufwendigste, ist das Ganze halt aktuell zu halten und ja, muss man halt schreiben und immer ja, per Hand aktualisieren. Genau. Sonst noch Fragen?
Ja.
Ja.
Bezieht sich das nur auf PGP oder auch auf GNU-PG?
Die Frage war, ob sich das Ganze nur auf PGP oder auch auf GNU-PG, also GNU Privacy Guard, bezieht.
Das Ganze ist eben speziell eine Anleitung, um so einfach wie möglich die E-Mails mit PGP zu verschlüsseln. Ja, und da wird halt für Thunderbird GNU-PG verwendet, soweit ich weiß. Und ja genau, das Ganze kann man aber auch, also das Ganze ist auch auf GitHub, da könnte man jede mögliche Anleitung damit bauen, wenn man das will. Wenn das die Frage beantwortet. Sonst noch Fragen?
Gut, dann...
Und zwar dieser Karl, der auch bei How to PGP ausgeholfen hat, der ist auch bei uns im Projekt mit drin und der wäre eigentlich auch am liebsten im Moment hier, aber das ist eben der, der in Israel wohnt. Da ist eine Anreise manchmal ein bisschen teurer und deswegen schleppen wir auch die ganze Zeit dieses Alpaka mit uns herum. Das ist nämlich Karline, die Karl vertritt im Moment, weil der Karl einfach super ist. Genau, wollte ich nur mal kurz sagen. Also der hat ja auch an, wie gesagt, an mehreren Projekten mitgeholfen.
Genau, und das nächste Projekt beschäftigt sich mit Zensur und hat den Namen Neuland-Euphonie. Was es damit auf sich hat, sehen wir jetzt. Jetzt. Genau.
Genau. Die Welt steht vor dem Abgrund. Für diejenigen, die das unter uns nicht verstehen, gibt es jetzt eine Neuland-Euphonie. Das ist unser Motto für dieses Projekt. Wir bestehen aus 5 Leuten. Jakob, mich und noch 3 anderen. Und wir haben das bei Jugendhack Ost 2015 gemacht. Genau. Hier seht ihr uns zusammen mal. Die links und rechts sind jetzt nur Preisrichter. Genau. Das Problem, mit dem wir uns beschäftigen, ist eindeutig Zensur. Viele Leute haben schon gesagt, Zensur ist das Problem. Und wir sehen das genauso. Und wir wollen logischerweise auf Zensur mit diesem Projekt aufmerksam machen. Und das machen wir mit Zensur. Sozusagen, wir tun etwas zensieren, um Leute auf Zensur aufmerksam zu machen. Die Frage ist nun, wie tut man das umsetzen? Wir machen das so. Also links hat man die Originalwebseite und rechts ist das dann die zensierte Webseite. Da sind Bilder ausgetauscht durch schöne, schöne Katzenbilder und Wörter ausgetauscht durch andere Wörter. Genau. Wortzensur, da ist hier so eine Tabelle mit links, rechts Originalwort, links Originalwort und rechts den ausgetauschten Wörtern. Das sind jetzt bloß ein paar Beispiele, aber zum Beispiel National Security Agency zu freundliche Antiterrororganisation gefällt mir doch sehr, würde ich schon sagen. Ja. bei OpenStreetMaps oder Google Maps sieht es auch sehr interessant aus, da die Karte aus mehreren Teils besteht. Da haben wir halt mehrere Katzen dann dort. Allgemein ist das technisch aufgebaut durch ein Python-Proxy. Dieses verwendet den libmproxy. Und libmproxy ist die Bibliothek zu mitmproxy. Da sind 216 Lines of Code. Also es ist quasi sehr kurz und knapp gefasst. Und die Wörter ersetzt durch regex mit ein paar hundert. Genau. Und das besteht halt quasi aus mehreren Zeilen, diese Proxy. Einmal die proxy.py und die proxy-functions.py. Die proxy.py macht erstmal den allgemeinen Aufbau sozusagen dem Proxy initialisieren und macht halt kein Ersetzen. Die proxy-functions, die macht dann alles Ersetzen, wie die Wörter und die Bilder. Und diese kann man logischerweise auch leicht verändern, beziehungsweise auch leicht ersetzen. Womit man sozusagen auch Abwandlungen von diesem Programm gut machen kann. Aber natürlich gibt es auch technische Probleme und es ist einfach extrem langsam. Es tut jedes HTML-Tag durchparsen und dort über jedes HTML-Tag mehrere hundert Regular Expressions drüber jagen und das damit dann halt Wörter austauschen. Und das Laden dauert halt so 3 bis 6 Sekunden pro Seite. Also es ist nicht die beste Variante. Es ist ein Proof of Concept, sagen wir es so. Ja, unsere Lösung, beziehungsweise ein Teilprojekt davon, ist Neuland Euphonie.js. Das ist, wie gesagt, wie es dort steht, in Chrome Plugin. Die Performance ist wesentlich besser. Wir haben das so implementiert, dass es eine Sekunde den Originaltext anzeigt und danach tut es fast sofort den ersetzten Text anzeigen. Und es kann momentan leider nur Textaustausch, aber das werden wir Bilderaustausch werden wir in nächster Zeit mit implementieren. Und das kann deaktiviert werden. Momentan ist es noch nicht in den diesen Chrome Store oder wie auch immer das für Chrome heißt. Ich denke mal, wir werden es in den nächsten Tagen auch mit dort einfügen. Und ihr könnt gerne unter jugendtag.neuland-euphonie euch das Projekt anschauen und auch mitwirken, Pull-Requests machen, alles Mögliche.
Genau, gibt es dazu noch Fragen? Hat jemand zu dem Projekt Fragen?
Also erstmal, ja, fantastisch erstmal, also ich finde es super. oder so, also wie ist der Plan? Gibt es sozusagen eine interessierte Community, die daran weiterschrauben will oder bleibt es bei dem?
Also die Frage war gewesen, ob man jetzt das auch noch auf Parteiprogramme ändern kann, das Programm. und momentan bei Neuland-Euphonie.js werden auch ein paar Parteien mit ausgetauscht. Halt zum Anlass der Landtagswahlen hatten wir das gemacht. Prinzipiell kann man das durchaus machen. Das wäre kein Problem von der technischen Seite her, aber ich denke mal, es wird nur bei dem Proof of Concept bleiben, weil da jetzt nicht wirklich viele Leute dran interessiert sind.
Ja, gibt es sonst noch weitere Fragen? Ja, dann war das quasi das Beispiel, dass man auch bei JugendHackt mit Code Kunst erschaffen kann. Und das nächste Projekt ist die Eventkarte. Die, genau. Ja, anders. Genau, Eventkarte.
Genau, das ist das zweite Projekt, das wir bei JugendHackt in Berlin gemacht haben. Genau, die Idee zu diesem Projekt ist uns gekommen, als wir von unterschiedlichen Orten in Deutschland auf dem Weg nach Berlin waren. Und ja, zuerst mal erkläre ich so ein bisschen, was denn, welches Problem die ganze Sache lösen soll. Und zwar bei irgendwie großen Veranstaltungen wie JugendHackt in Berlin oder wie die Chemnitzer Linux-Tage kommen ja Leute von allen Himmelsrichtungen ungefähr zur selben Zeit an den selben Ort. Und ja, im blödschen Fall ist es dann so, dass zwei Leute, die jetzt irgendwie eine 8-Stunden-Fahrt mit dem Zug haben, zum gleichen Event gehen und im Zug im gleichen Abteil nebeneinander sitzen und ja, sich die ganze Fahrt lang langweilen, wobei man halt auf so einer Fahrt viel ja, spannendere Dinge machen kann, wie zum Beispiel auf die Idee für die Eventkarte kommen. Genau. Die Eventkarte sieht dann, Moment, kann ich da umschalten? Sieht dann so aus. Das ist eine Library, die der Eventveranstalter auf seine Webseite einbinden kann. Und hier oben im oberen Bereich sieht man die Reiserouten der anderen Teilnehmer, die sich bereits eingetragen haben. Hier unten kann man sich selbst eintragen. Hier dann noch ein Kontakt wie irgendeine E-Mail, die aber nicht öffentlich ist, sondern die Kontaktaufnahme, die übernehmen dann wir. Dann kann man hier noch irgendwie eine Sonderanmerkung machen und ich will jetzt zum Beispiel von Ulm da fahre ich um 7 Uhr los mit dem Auto, ist ein bisschen schwer mit einer Hand, nach Chemnitz, willst du tippen? Genau, will ich mit dem Auto nach Chemnitz fahren, hab dabei 2 freie Plätze, kann man hier oben auch einschreiben, gerade die Sache mit den freien Plätzen beim Auto finde ich persönlich wichtig, weil es echt nicht sein muss, dass irgendwie 2 Autos, in denen jeweils nur einer drin sitzt, gleichzeitig zum gleichen Ort fahren, obwohl man halt die Hälfte an ja, Kraftstoff verbrauchen würde und dementsprechend halt die Umwelt schont und Geld spart. Und ja, der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, dass einem nicht langweilig ist. Man kann jetzt hier verschiedene Verkehrsmittel auswählen. Genau. Und dann komme ich um 20:00 Uhr an. Wenn ich da jetzt auf Einstellen drücke, dann ist X ist es ausgeschaltet. Hast du es ausgeschaltet vorhin? Oder nicht richtig installiert? Auf jeden Fall sollte es so sein. Das ist jetzt kein Problem von der Eventkarte, sondern das ist hier, weil der SQL-Ding, weil dieses XAMPP mit dem SQL nicht läuft, wird jetzt hier eben die Route angezeigt. Man kann, wenn es jetzt hier funktioniert, auch einfach auf so eine Route klicken. Beim Hubert oder bei der Nina oder beim Knut. Und dann halt Kontakt aufnehmen. Genau, das wird dann so aussehen. Da kann man halt einfach fragen, ob man da jetzt noch mitfahren könnte. Genau, kann ich mal umschalten. Das ist die Eventkarte und die findet sich wie alle anderen Projekte hier auch auf GitHub unter freier Lizenz und die kann man halt als Eventveranstalter einbinden, um halt ja, die Umwelt zu schonen, den Teilnehmern eine bessere Anreise zu ermöglichen. Gibt es dazu Fragen?
Ja, wenn es dann keine Fragen gibt, wir haben noch unten den Stand die ganze Zeit und auch noch morgen und haben da auch noch Aufkleber und Flyer für die Jugend Hack, wenn ihr euch da weiter informieren wollt oder sogar teilnehmen wollt oder da Mentor werden wollt, sind wir auch noch unten, wenn ihr sonst noch Fragen habt, euch dazu Fragen einfallen. Und wie wir ja schon gesehen haben, die meisten Projekte sind auch auf GitHub veröffentlicht. Wie aktuell das dann ist, ist immer die Frage, aber man findet es da erstmal und kann sich das dann anschauen und meistens auch noch die Leute kontaktieren, die das gemacht haben. Und jetzt, sorry.
Ja, vielleicht eine Frage, also aus der anderen Sicht, also wisst ihr, wie es mit dem Projekt weitergeht? Gibt es da eine Nachfolgeveranstaltung, findet das regelmäßig statt? Also wenn jetzt zum Beispiel im Publikum Menschen mit Kindern gleichen Alters sitzen oder so, ja, oder selber da noch hin wollen.
Also es ist, die Frage war, ob wie das weiter stattfinden soll, ob es da Pläne gibt. Es wird für dieses Jahr geplant, wieder mit 4 Regional-Events, wie es auch letztes Jahr war, und dem Abschluss-Event in Berlin. Da ist, glaube ich, aktuell die Planung und es wird gesucht nach lokalen Partnern und, glaube ich, auch nach einer Finanzierung für das Ganze, weil das ist natürlich auch nicht ganz günstig für die Open Knowledge Foundation, das Ganze zu organisieren. Also ich rechne damit, dass es dieses Jahr auch wieder da Veranstaltungen geben wird. Und es ist leider immer nur eine Wochenendveranstaltung, also von Freitag bis Sonntag, wodurch man auch die ganzen Projekte quasi in einem Tag entstanden sind, fast alle. Und ich hoffe, es gibt mehr und danach der Austausch, das ist immer so ein bisschen schade, weil man ein Wochenende dran arbeitet und dann meistens im blödsten Fall die Leute aus ganz anderen Städten kommen und man sich dann erst quasi nach einem Jahr wieder sieht. Oder wo auch relativ viele sind, ist dann beim Chaos Communication Kongress. Aber so quasi regelmäßige Veranstaltungen gibt es leider noch nicht.
Bei JugendHack Süd gab es ein Follow-up, zu dem aber nicht so arg viele Leute gekommen sind. Ja, weil es halt ein Tag war. Ansonsten gab es auch dieses Jahr immer wieder Hangouts von teilweise JugendHack-Teilnehmern, Organisatoren zu verschiedenen Themen. Ich glaube, einmal war Verschlüsselung Thema, also verschiedene technische Themen, einfach so Google On-Air-Hangouts.
Genau, es konnten ja jetzt leider nicht alle von uns herkommen und deswegen haben wir uns gedacht, um auch noch die Projekte ein bisschen euch näher zu bringen, die nicht herkommen wollten. Da gab es ja schon eine Vorstellung von denen und die sind auch alle aufgezeichnet. Die könnt ihr euch alle auf YouTube anschauen. Und jetzt haben wir da mal eins exemplarisch rausgesucht. Ich hoffe, der Ton funktioniert.
Den Querschläger behandelt. Rick Boucher gibt es an sich vom Namen her schon und das Projekt im engsten Sinne auch, nur war es nicht so richtig direkt anwendbar für uns. Also Ricochet funktioniert so, dass man möglichst verschlüsselt und möglichst unnachweisbar Nachrichten verschicken kann. Und das Ganze über einen Tor Hidden Service. Der Name Hidden Service verrät schon, es ist mehr oder weniger gut versteckt. Und wir haben jetzt eine Implementation mit Haskell gebaut, die auf dem Ricochet-Prinzip aufbaut. Wie genau das technisch funktioniert, erklärt euch der Sternenseemann.
Ja, unser Problem war mit der originalen Ricochet-Implementierung, dass es eben die Idee war, man muss Krypto so einfach machen, zu bedienen machen, wie möglich. Das ist durchaus lobenswert, der Ansatz. Das Problem ist bloß, sie haben sich entschieden, eine monolithische Implementation zu machen, in der die Implementation des Protokolls und der Kryptographie im Prinzip im weitesten Sinne in derselben Implementation drin steckt wie das Benutzerinterface in Qt. Und zum einen wollen nicht alle Qt benutzen, zum anderen will man vielleicht auch noch mehr machen und eine monolithische Codebase ist vielleicht auch in manchen Sachen nicht so schön maintainbar und so weiter. Oder nicht irgendwie unangenehm zu benutzen. Und darum haben wir uns gedacht, wir schreiben eine Library. Damit können wir ein paar Sachen machen. Wir können eben mehrere Frontends schreiben, je nachdem, wie uns das gefällt. Wir können theoretisch auch Bots schreiben, die das benutzen, deutlich angenehmer. Und wir wollten auch unsere Library so designen, dass wir eben das Protokoll leichter erweitern können, unsere Sachen wie Gruppenchats noch implementieren, die es jetzt noch nicht gibt. Und wir sind so weit, dass wir eben die Low-Level-Sachen des Protokolls verwenden können. Und das wollen wir nur noch kurz demoen und das durch die Demo führt der Jacques Mar.
Guten Tag. Da ich sowieso im No-Cam-Bereich stehe, kann die Kamera auf den Laptop wechseln, was sie schon getan hat, optimal. Wir machen jetzt eine Demo. Unser ist es ja so aufgeteilt, dass jeder User einen Hidden Service hat. Das heißt, es gibt immer eine Client-Seite und eine Server-Seite, weil wenn ein User zu einem anderen User eine Verbindung aufbauen möchte, verbindet er sich eben mit dem hin Service. Und genau, wir haben jetzt hier auf der Leinwand links einen Laptop und auf der rechten Seite einen anderen Laptop, damit wir eben zeigen können. Also ich kann jetzt hier auf der linken Seite eintippen und dann erscheint es da mit ein wenig Verzögerung. Und so können wir eben zeigen, wie mehrere Laptops miteinander kommunizieren können. Der Server ist schon gestartet, dann starte ich mal den Demo-Client. Und dann wird jetzt eben eine Verbindung über Tor aufgebaut, das dauert ein bisschen, und dann werden Pakete hin und her geschickt. Genau, und das funktioniert soweit. Was man da jetzt auch noch sieht, ist Ausgaben über Versionen. Da steht, wir verwenden die Version 20. Das ist jetzt keine wirkliche Version, die im Ricochet-Protokoll vorgesehen ist. Aber vorgesehen ist eben diese Version Negotiation, dass man eben abgleicht, welche Seite des Channels eben was für Versionen unterstützt und dann eine auswählt, die beide kennen. Das haben wir soweit eben auch implementiert, dass dann jeder, der die Library verwenden möchte, eben sogar auch seine eigenen Protokollversionen hinzufügen kann, wenn er möchte. Genau.
Noch eine kurze Frage. Ist das jetzt in dem Stadium, wo daran noch gebaut werden muss und dann können das andere Leute benutzen, um dann wiederum richtige Apps oder Programme daraus zu machen? Oder da ist ein Mikrofon?
Ja, das Ganze wird eine Library, das heißt, ist eine Library. Das heißt, aus dem aktuellen Ricochet kann man nicht allzu viel machen und wir wollten jetzt einen Grundsatz geben, auf dem mehr oder weniger jeder, der sich einarbeitet, recht schnell seine eigene Apps, sein eigenes Interface quasi dazu bauen kann.
Okay, aber dazu brauchst du auch noch Leute. Vielleicht wollt ihr das machen. Vielen Dank.
Genau, das war das Beispiel, dass auch in nur sehr kurzer Zeit sehr viel geschafft werden kann. Also so eine komplette Chat-Protokoll-Implementation. Und wir haben, glaube ich, auch den Preis für den besten Code bekommen. Und man sieht auch, es werden nicht nur Skriptsprachen wie Python oder PHP verwendet, sondern auch vielleicht eher ungewöhnliche Sprachen wie Haskell. Genau, dann nochmal wollte ich nochmal an der Stelle der Jugend-Hackt-Orga für das tolle Event danken. Ich denke auch, es wird auch im Namen von allen anwesenden Teilnehmern sein und hoffe, dass es weiter so hin tolle Events gibt. Und mit dem Handbuch ist es ja jetzt auch einfacher möglich, dass jeder selber solche Events veranstalten kann. Ich hoffe, dass es mehr Events dann gibt, mehr Jugendhackathons. Ja, vielleicht hat ja jemand von euch Lust, so etwas zu veranstalten. Und sonst würde ich jetzt erstmal noch Flyer für Jugendhackt rumgeben, wer da welche will.
Und wer hier jetzt sitzt, Kinder hat und sich denkt, ja, ich könnte mein Kind da hinschicken und vielleicht kommt es nicht als super böser Hacker zurück. Die Veranstaltung ist kostenlos, also man muss nichts bezahlen. Und falls hier jemand sitzt und eine Firma hat, es wird immer nach Sponsoren gesucht. Also genau. Gibt uns euer Geld.
Genau. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sind wir jetzt eigentlich fertig und wäre dann unten noch am Stand zu finden, wenn doch noch Fragen kommen oder.
Okay, also genau. Danke.